Ihr Lieben, schön, dich trotz der aktuellen Einschränkungen auf diesem Weg begrüßen zu dürfen. Als ein Leib können wir in dieser Ausnahmesituation auch räumlich voneinander getrennt Gottesdienst feiern und tun dies im Namen Jesu, des Sohnes, Gottes des Vaters und des Heiligen Geistes. Heute ist Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche, was sich vom Wort Kara ableitet und für Trauer oder Klage steht. Auch wenn wir um das Happy End, also um Ostern, wissen und seine Bedeutung ergriffen haben, ist es gut, sich zu vergegenwärtigen, was der Preis dafür war. Folter, Tod und Gottes Ferne als Preis der bedingungslosen Liebe, mit der Jesus dich und mich liebt. Das Abendmahl als erfahrbares Zeichen des neuen Bundes, das wir hoffentlich bald wieder gemeinsam feiern, ruft uns das immer wieder in Erinnerung. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Jesus Christus ist das Zentrum der Geschichte. Jesus Christus ist der Anker in der Zeit. Jesus Christus ist der Ursprung allen Lebens. Und er ist unser Ziel in Ewigkeit. Den meisten von euch sind diese Liedverse wohl vertraut. Sie sprechen ewige Wahrheiten in unser Leben und spenden Trost in Phasen der Trauer, Angst und Resignation. Glaube, Liebe und Hoffnung haben in Jesus Christus ihren Ursprung und ihre Erfüllung. Der neue Bund, um den es in der heutigen Predigt von Markus Fassen, Pastor der FEG Lörrach, geht, gründet sich auf diese bedingungslose Liebe Gottes, auf die er sich festgelegt hat. Eine Liebe, die nicht an Gegenleistung oder an ihre Erwiderung gebunden ist. Neugeborene haben, nüchtern betrachtet, nicht wirklich viel zu bieten, wofür ihre Eltern sie lieben, außer der Tatsache, dass sie das Kind ihrer Eltern sind. Eltern lieben ihr neugeborenes Kind, weil es ihr Kind ist, aus keinem anderen Grund. Und entgegen aller Widrigkeiten wie Geschrei, schlaflosen Nächten und vollen Windeln. Und auch Gott liebt dich, trotz aller Widrigkeiten, die einer bedingungslosen Liebe dir gegenüber aus menschlicher Sicht im Wege stünden. Und warum? Weil du sein geliebtes Kind bist. Das ist der neue Bund, um den es heute geht. Ich wünsche dir, dass das Hören der Predigt deine Beziehung mit Gott kräftigt und vertieft, und bitte Gott darum, dass er dich segnet, dir seine Liebe erfahrbar macht und dich auch weiterhin bewahrt.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Also es gibt so zwei Worte, da muss ich ganz ehrlich sagen, die stimmen mich misstrauisch. Da fange ich an zu zweifeln und ich kann mir vorstellen, dass euch genauso geht. Also wenn ich höre, es gibt irgendetwas uneingeschränkt oder bedingungslos für mich, dann nehme ich an, da muss doch irgendein Haken dran sein. Das hört sich doch irgendwie an wie Spam-Mail, da wird dir irgendwas versprochen, was doch dann gar nicht so in der Wirklichkeit stimmt. Also das hat ja mit unserer Erfahrung zu tun, wenn ihr sowas, also dieses lest, mit zum Beispiel uneingeschränkter Internetzugang in Hotels oder bei der Bahn zum Beispiel. Also meine Erfahrung ist, also das ist dann erstmal brutal langsam oder es funktioniert nicht oder nur an bestimmten Orten. Oder wenn wir dieses Wort hören, dass uns etwas bedingungslos versprochen wird, auch das, damit haben wir so unsere Probleme, weil unsere Erfahrung sagt uns doch, es gibt nichts ohne Bedingungen. Ohne Fleiß keinen Preis. Es gibt zwar ein paar Politiker, die sprechen immer wieder von dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber manche andere Politiker stimmt das irgendwie kritisch und misstrauisch, weil die fragen ja, woher soll das kommen? Wer soll das bezahlen? Und ist das überhaupt gut, Leuten etwas zu geben, wenn sie nichts dafür tun? Also uneingeschränkt, bedingungslos, das sind so Worte, da werden wir misstrauisch. Da fragen wir automatisch, da muss doch irgendwo ein Haken dran sein. Das hört sich vielleicht verlockend an, so uneingeschränkter Zugang zu Süßigkeiten, Computerspielen, Flatrate, Grillen oder was du dir sonst so wünschst. Oder bedingungslos gute Noten, Gehaltserhöhung und Kredit. Aber das ist ja nicht realistisch, das gibt es nicht. Das Interessante ist jetzt, ich kann mir gut vorstellen, dass manch einer von uns vielleicht so einen ganz ähnlichen Dialog schon mit Gott hatte. Denn wir Christen sprechen ja immer wieder von der bedingungslosen Liebe Gottes und seiner uneingeschränkten Vergebung. Dass seine Barmherzigkeit grenzenlos ist. Dass es so einen uneingeschränkten Willen Gottes gibt, dass er uns zurückhaben will. Und wir fragen manchmal, bedingungslose Liebe Gottes? Ja, wirklich? Gibt es sowas? Uneingeschränkte Vergebung? Bei all dem, was ich schon verbockt habe und was ich immer wieder mache, das kann doch nicht sein. Also ich kenne solche Gedanken von mir ganz gut, aber vielleicht geht es dir sogar nochmal ganz anders, nämlich wenn du schon so lange mit Jesus lebst, ja, dass das schon so irgendwie langweilig für dich ist. Diese uneingeschränkte Liebe Gottes, diese bedingungslose Liebe, diese uneingeschränkte Vergebung, die haut dich nicht mehr von Hocker. Das ist so normal geworden, das ist schon langweilig. Ganz gleich, wie dir es geht, gut, dass du heute Morgen hier bist, weil wir denken heute Morgen darüber nach, wie es kommt, dass es uneingeschränkte Vergebung Gottes gibt und dass es diese bedingungslose Liebe Gottes gibt. Darüber denken wir heute Morgen nach. Wir sind in unserer Predigtreihe Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Jesus Christus gehört zu den faszinierendsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. In nur 3 Jahren hat er die Geschichte dieser Welt verändert. Nicht nur die Geschichte von ein paar Leuten damals in Israel oder von einem kleinen Land. Seit 2000 Jahren hat Jesus globalen Einfluss. Und in dieser Predigtreihe, da denken wir so drüber nach, was seine Geschichte mit unserer Geschichte heute zu tun hat. Und unser Thema, das lautet heute ein neuer Bund. Und da merkt schon vielleicht an dem Begriff, das ist ein bisschen sperrig. Wir schauen uns heute mal eine Sache an, die vielleicht nicht so geläufig ist mit der Lebenswirklichkeit, in der wir leben. Es ist ja immer so, wenn wir uns Bibeltexte anschauen, die sind ein paar tausend Jahre alt und wir tauchen in eine Lebenswirklichkeit ein, die uns nicht mehr so bekannt ist. Und ich hoffe, mir gelingt das heute, dass ich euch da gut mit hineinnehmen kann. Ihr könnt mir danach sagen, wie ich es gemacht habe. Jedenfalls, wie es schon mehrfach in den vergangenen Wochen gesagt hat, mit Jesus kommen neue Dinge in diese Welt hinein. Jesus kommt nicht in diese Welt, um alte Wege fortzuführen, sondern er bringt eine ganze Dinge Neuerungen mit hinein. Zum Beispiel gibt er uns einen neuen Bund, eine neue Art von Beziehung etabliert Jesus Christus, wie wir mit Gott leben können, und genau darum geht es heute Morgen. Aber nicht nur das, Jesus gibt uns auch ein neues Gesetz, ein neues Gebot. Vergangenen Sonntag ging es genau darum, wer es verpasst hat, kann es gerne nachhören. Wir haben so gesagt, Jesus gibt uns eine wenig komplizierte, aber sehr anspruchsvolle Anweisung weiter, indem er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus startet eine neue Bewegung, die Gemeinde, die Kirche, zu der wir heute gehören. Wir machen heute da weiter, wo wir eigentlich vergangenen Sonntag aufgehört haben. Jesus wählt das Passafest aus, um einige bedeutende Ankündigungen zu machen. Es ist schon gegen Ende seines Dienstes, mittlerweile ist er 3 Jahre mit den Jüngern unterwegs. Und nun verbringt er den letzten gemeinsamen Abend mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden vor der Kreuzigung. Wir können sagen, es ist Donnerstag vor Karfreitag. Und Jesus nutzt den festlichen Rahmen vom Passafest, um bedeutsame Ankündigungen zu machen. Er kündigt nämlich einen neuen Bund an. Was ist ein Bund? Ein Bund, wir können sagen, es ist ein Vertrag, ein Bündnis, eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern, wie sie zum Beispiel zusammenleben wollen. Deshalb sprechen wir manchmal vom Bund des Lebens. Zwei Leute einigen sich darauf, wie sie miteinander zusammenleben wollen. Wir kennen das auch noch vom Bundesland oder Bundesrepublik. Auch da war es damals so, da hat man sich irgendwann mal geeinigt, wie man eben zusammenleben will. Und so stiftet Jesus einen neuen Bund während dem Passamahl. Was ist das Passamahl? Was ist das Passafest? Das Passafest ist ein Schlüsselereignis für den Israeliten in der Geschichte Israels. Das Passafest erinnert nämlich an den Auszug des Volkes aus Ägypten. Über 1000 Jahre vor Jesu Zeit ist es so, dass das Volk Israel in Ägypten lebt unter der Herrschaft eines bösen Pharaos, und es ist ein elendes Leben in Zwangsarbeit. Geburtenkontrolle, Diskriminierung und Unterdrückung steht an der Tagesordnung. Und Gott will sein Volk befreien. Und nachdem er etliche Plagen schon geschickt hat und das nicht geholfen hat, dass sie jetzt irgendwie freikommen, greift Gott zu einem letzten, drastisch dramatischen Mittel und schickt eine letzte, endgültige Plage. Wir können sagen, Gott zieht das Schwert der göttlichen Gerechtigkeit. Und das ist sehr drastisch und sehr dramatisch, was Gott da macht. Gott kündigt nämlich an, in jedem Haus in Ägypten, ganz gleich, ob da ein Ägypter drin wohnt oder ob da ein Jude drin wohnt, in jedem Haus würde jemand sterben. In jedem Haus würde jemand sterben. Und um sich zu retten, gibt es nur eine Möglichkeit. Man vertraut sich im Glauben dem Schutz Gottes an, der darin besteht, dass man ein Lamm schlachtet und dessen Blut an die beiden Türpfosten und an den Türbalken macht. Dann würde dieses Haus, die Menschen in diesem Haus, die würden gerettet werden. In dieser Nacht würde also in jedem Haus entweder ein Kind oder ein Tier sterben. Gottes Gerechtigkeit würde entweder eine Familie treffen oder diese Familie würde Zuflucht bei diesem stellvertretenden Opfer suchen. Nahm man diese Zuflucht an, ging der Todesengel vorbei. Deshalb auch Passa, hebräisch Pessach, vorbeigehen, verschonen. Allein der Glaube an dieses stellvertretende Opfer rettet vor dem Todesengel. Das ist der Hintergrund des Passafestes. Und bis heute feiern die Juden jedes Jahr, so im April, dieses Fest. Steht also auch bald an. Und so bewegend diese Befreiung ist, für uns stellen sich ein paar bohrende Fragen. Und eine Frage ist sicherlich, warum handelt Gott so? Warum ist er so drastisch, dramatisch mit den Kindern? Warum müssen die Kinder sterben? Und ich finde, das ist eine total berechtigte Frage. Ich finde, die Antwort darauf ist keine einfache Antwort zu geben und wir haben heute auch nicht die Zeit, das zu machen. Aber was mir hilft, ist grundsätzlich zu sagen, dass mit Jesus etwas Neues anbricht, dass Jesus etwas Neues in diese Welt hineinbricht. Aber eine andere Frage, die auch noch sehr wichtig ist und die wollen wir heute beantworten, ist, warum rettet ein kleines, wollenes Säugetier vor dem Schwert der Gerechtigkeit Gottes? Wie kann das sein, dass so ein Tierchen rettet? Dem gehen wir heute Morgen nach, wenn wir uns anschauen, wie Jesus dieses Passafest mit seinen Jüngern gefeiert hat, in dessen Mittelpunkt das Essen, die Mahlzeit eines Lammes stand eben. Wie kommt es dazu? Wir lesen im Lukas-Evangelium Folgendes. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passalams bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor. Damals ist es so, also es gibt über hunderte Jahre hinweg eine feste Tradition, wie dieses Passafest, wie dieses Passamahl vorbereitet wird. Und er schickt die Jünger voraus, dass sie es gut vorbereiten. Um uns mit reinzunehmen, im Grunde gibt es bei diesem Essen einfach vier Gänge, die werden hintereinander laufen, die durch. Und bei jedem Gang gibt es eine traditionelle zeremonielle Handlung, dass es einen Becher gibt, der hochgehoben wird, das macht der Hausvater und der erklärt dann, was eben gerade passiert. Und bei dem dritten Becher, der hochgehoben wird, da ist das Essen schon fast fertig, da segnet der Hausvater das Brot, die bitteren Kräuter und das Lamm und erklärt, was das symbolisiert und sagt dann Worte wie, dies ist das Brot unseres Elends, das unsere Väter in der Wüste aßen. Also dies ist das Brot unseres Elends, das unsere Väter in der Wüste aßen. Und seitdem die Jünger kleine Jungs waren, haben sie das schon zigmal erlebt. Sie kennen das ganz genau. Und jetzt ist es nämlich spannend, weil was passiert, als Jesus diesen dritten Becher hochhebt. Weil dann passiert nämlich was anderes, nämlich wir lesen in Markus 14, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Also das weicht vom gewohnten Prozedere ab und muss die Jünger damals total irritiert haben, wie sie so ziemlich viel irritiert hat. Und es erst, also ich glaube nicht, dass die Jünger es zu dem Zeitpunkt so kapiert haben, wie sie so manches nicht kapiert haben vor der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus deutet das Brot auf sich. Er deutet es um. Und die Irritation muss riesig gewesen sein. Was, Jesus? Dein Leib? Du hast dich wohl versprochen, Jesus. Das ist nicht dein Leib. Lukas berichtet uns sogar noch ausführlicher, was Jesus sagt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Die Jünger? Nein, Jesus. Wir erinnern uns nicht an dich, wenn wir dieses Fest feiern. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten, dass Gott uns verschont hat. Pessach, weißt du, Jesus, vorbeigehen, verschonen von dem Engel? Jesus, wir nie im Leben, geht's hier um dich? Und Jesus lächelt und sagt vielleicht, nee, ab heute wird sich einiges ändern. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich nehme mal an, die meisten von uns sind nicht Juden. Wenn doch ein Jude heute Morgen da ist, herzlich willkommen. Aber die meisten von uns sind Heiden, sind nicht Juden. Und ich glaube, wir können gar nicht verstehen, wie emotional bewegend das damals gewesen sein musste. Für einen Israeliten wäre das der Grund gewesen, den Raum zu verlassen. So geschichtsvergessen kann doch keiner sein. Jesus kann doch nicht einfach mal hergehen und eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Israels einfach mal so umdeuten. Und ich habe gedacht, ich muss hier mal an einem Beispiel deutlich machen, wie drastisch dramatisch das da, was der Jesus da macht. Und deswegen stellt euch mal vor, es ist Dezember. Okay? Stellt euch vor, es ist Dezember. Fühlt ihr es? Es ist kalt. Draußen ist es grau, keine Blätter mehr und so. Es ist richtig kalt und wir feiern ersten Advent. Wir haben Gottesdienst und feiern ersten Advent. Und ich predige. Und ich sage, Freunde, normalerweise feiern wir Weihnachten ja so, dass wir da die Erinnerung an den Geburtstag von Jesus. Aber wisst ihr, dieses Jahr machen wir es anders. Dieses Jahr feiern wir meinen Geburtstag. Okay? Und wann immer wir im Advent zusammenkommen und Lieder singen, dann handeln diese Lieder von mir. Die Band wird Lieder vorbereiten, die von meinen Taten berichten, meiner Größe, meiner Schönheit. Und wir machen das viermal im Advent. Und wenn dann Weihnachten ist, dann feiern wir nicht Heiligabend, sondern Markusabend Gottesdienst. Und ihr dürft mir alle Geschenke bringen. Ihr dürft mir alle Karten schreiben und darauf, wie toll ich bin und wie großartig ich bin. Und ihr dürft mir gratulieren. Dieses Jahr im Advent geht's nur um mich. Also wenn ich das ernsthaft machen würde, ihr würdet alle die Gemeinde verlassen oder ihr würdet mir kündigen, was richtig wäre. Also das ist der... Wir reden später weiter. Aber ihr habt es kapiert, ist gut. Also das macht Jesus. Er deutet einfach mal was um. Und was er macht, ist ja viel tiefgreifender, als nur mal Weihnachten umzudeuten. Das Passafest ist ein Heilsereignis in der Geschichte Israels. Als Gott dem Volk die 10 Gebote gibt, da sagt er, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Das ist mehr als ein Fest mit einem guten Essen. Das ist ein Gottesdienst, der in der Familie gefeiert wurde, um sich daran zu erinnern, was Gott getan hat. Und die Jünger können eigentlich nur sagen, Jesus, du bist großartig, du bist echt super. Und die 3 Jahre, die wir jetzt mit dir zusammen waren, einfach nur der Hammer. Aber hey, du kannst nicht hergehen und das Passafest umdeuten. Das geht nicht. Aber Jesus kann. Jesus kann. Als er Brot und Wein segnet und die Bedeutung erklärt, weicht er von dem über Generationen überlieferten Texten weit ab. Er zeigt ihnen das Brot und sagt, das ist mein Leib. Was bedeutet das? Er sagt damit, dies Brot ist das Brot meines Elends, das Brot meines Leidens. Und ich werde bald den endgültigen Exodus herbeiführen. Ich werde euch bald aus der Sklaverei befreien. Und Jesus ist noch nicht fertig. Dann nahm Jesus einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, der für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Also Jesus weicht weiter massiv vom damaligen Prozedere ab, aber der Reihe nach, damit wir das verstehen. Wenn Jesus sagt, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr essen und trinken, dann legt er damit, mit diesen Worten legt er einen Eid ab. Das war damals eine gängige Formel. Und wir sagen vielleicht nochmal, ich werde dies oder das tun, und wenn es das Letzte ist, was ich tue und mache. Und da kommt auch diese Endgültigkeit zum Ausdruck. In biblischen Zeiten ist das ein echter Eid, mit dem man einen Bund, einen Vertrag, ein Bündnis, eine Verpflichtung zwischen sich selbst und jemand anders geschlossen hat. Heute wird man einfach persönlich einen Vertrag unterschreiben. Aber damals ist es so, damals besiegelte man einen Bund, in dem man ein Tier schlachtete und dieses Tier dann, das ist jetzt ein bisschen blutig, indem man dieses Tier einfach in der Hälfte durchtrennte und dann die eine Seite links hinlegte und die andere Seite rechts hinlegte. Und dann schwörte man solch einen Eid und lief dann zwischen diesen beiden Tierhälften hin und her und besprengte sich dann auch noch manchmal mit diesem Blut. Um einfach deutlich zu machen, wenn ich mein Versprechen nicht halte, wenn ich diesen Eid breche, dann soll es mir so gehen wie den beiden Tieren, wie diesem Tier, soll quasi Ende Gelände sein und mein Blut soll über mich kommen. Also das ist sehr plastisch und sehr anschaulich, wie das damals gemacht wurde. Wenn Jesus jetzt sagt, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird, dann sagt er damit, ich werde die Rolle des Tieres einnehmen. Ich nehme mein stellvertretendes Opfer, soll einen neuen Bund zwischen Gott und Menschen etablieren. Eine neue Art von Beziehung soll möglich werden. Durch das Vergießen meines Blutes. Denn damals war es so, für die Vergebung von Sünde musste Blut fließen. Und mit seiner Ankündigung, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr essen und trinken, da versichert er uns seine Treue. Ich werde euch garantiert zum zukünftigen Fest des Königs bringen. Also mit dieser schlichten Geste des Hochhalten des Brotes und des Weines, mit den schlichten Worten, das ist mein Leib, das ist mein Blut, da sagt Jesus, dass all die Erlösungen und Opfer, die bisher geschehen sind, dass alle Passahlämmer, die bisher geschlachtet wurden, auf ihn deuten. Wie das erste Passahmahl in der Nacht gegessen wurde, bevor Gott die Israeliten durch das Blut des Lammes aus der Sklaverei befreit hat, so wird dieses Passahmahl auch in der Nacht begangen, bevor Gott die Welt durch das Blut seines Sohnes von der Sünde und dem Tod erlöst. War das Passafest die Erinnerung an das Heilsereignis für das Volk Israel? Ist das Mahl jetzt die Erinnerung an das Heilsereignis Gottes mit dieser Welt? Weshalb alle Christen weltweit immer wieder das Abendmahl feiern, die Eucharistie. Interessant ist, in noch einer Weise, in noch einer Hinsicht weicht Jesus von der Tradition ab. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Keines der Evangelien erwähnt das Hauptgericht. Das Hauptgericht, das Lamm. Das Lamm fehlt. Lammfleisch kommt nicht vor. Brot und Wein, davon ist die Rede. Aber das Passahmahl damals war kein vegetarisches Essen. Tut mir leid für die Vegetarier unter uns. Aber ohne Lamm war das undenkbar. Nun, bei Jesus und den Jüngern ist kein Lamm auf dem Tisch, weil das Lamm Gottes mit am Tisch sitzt. Das soll symbolisch deutlich werden. Jesus ist das Hauptgericht. Darum ruft doch auch Johannes der Täufer 3 Jahre zuvor am Jordan, als er zum ersten Mal Jesus sieht, Folgendes: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und der Prophet Jesaja weissagt über den Messias, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Und wenn Jesus jetzt sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, dann meint er damit, ich bin derjenige, von dem Jesaja spricht. Ich bin derjenige, von dem Johannes spricht. Ich bin das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ein für alle Mal. Und tatsächlich am Kreuz bekam Jesus das ab, was wir verdient hätten. Die ganze Schuld, die ganze Sünde, die ganze Zerbrochenheit der Welt fällt auf ihn. Er liebt uns so sehr, dass er das Gericht Gottes auf sich nimmt, damit der Todesengel an uns vorübergehen kann. Und zwar für immer. Ich finde, man kann das nicht oft genug wiederholen. Große Liebe verlangt große und starke Entscheidungen. Weshalb es doch auch so ist, echte Liebe, die das Leben verändert, ist immer ein Opfer. Echte Liebe ist immer ein Opfer. Und echte Liebe, die das Leben verändert, ist ein stellvertretendes Opfer. Und wann immer du schon einen Menschen tatsächlich geliebt hast, wenn es diesem Menschen schlecht ging, wenn dieser Mensch zerbrochen war, wenn er schuldig war, dann hast du im Grunde genommen auch ein Opfer gebracht, mal größer oder mal kleiner. Ich will es nochmal mit einem Beispiel deutlich machen. Nehmen wir einfach mal an, in deiner Klasse oder auf der Arbeit bei dir oder in der Nachbarschaft, da gibt es sowas wie so einen Außenseiter. Wir alle kennen Außenseiter. Mit denen will keiner was zu tun haben. Wir distanzieren uns selbst davon. Und wir nehmen mal an, also es gibt in deinem Umfeld so einen Außenseiter. Und du bist einer von den Coolen, der richtig gut drauf ist. Und jetzt ist aber so, du sagst, nee, ich will das anders machen. Ich baue eine Beziehung zu diesem Außenseiter auf. Ich möchte mit dem zu tun haben. Du triffst dich mit dem, du redest mit dem. Und sobald du das machst, kommen die anderen Coolen und sagen, hey, was machst du mit dem Außenseiter? Und plötzlich schneiden sie nicht nur den Außenseiter, sondern auch dich. Was passiert ist, dass ein Teil des Außenseiterstatus dieses Typen auf dich übergegangen ist. Um die Isolation dieses Außenseiters aufzubrechen, musst du dich selbst ein Stück weit in die Isolation hineingeben. Daher, echte Liebe, die das Leben verändert, bedeutet immer ein Opfer abzugeben. Das kostet den Opfernden was. Und Jesus kostet es eben das Leben. Die Jünger wussten, wie jeder Jude bis heute weiß, für die Vergebung von Sünde muss Blut fließen. Und Jesus schafft nun einen neuen Bund mit der ganzen Menschheit in seinem eigenen Blut. Und die eigentliche Frage des Abends ist, wie würde dieser neue Bund aussehen? Was ist an diesem Bund anders wie bisher? Nun, der erste Bund, der Sinai-Bund, in dem die Menschen damals lebten, der war an Bedingungen geknüpft. Nach dem Motto, wenn du das machst, dann wird Gott dich segnen. Wenn du gehorsam bist, dann wird Gott dich segnen. Und ein Teil der Bedingungen war, dass man ständig irgendwelche Tiere schlachten musste und dass ständig Blut floss. Vergessen wir nicht, aus Ägypten raus geht's für das Volk ja erstmal an den Berg Sinai. Dort gibt Gott seine Gebote. Und würde das Volk gehorsam gegenüber den Geboten sein, dann würde Gott segnen. Aber würde das Volk ungehorsam sein, würde es diesen Bund brechen. Weshalb auch Jeremia sagt, gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Wie? Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern ins Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Was ist nun anders? Also dieser Bund mit Jesus Christus, sagt man in der Theologie, ist ein einseitiger Bund. Wir müssen keine 10 Gebote oder 600 Gebote, wie sie damals waren, die müssen wir nicht erhalten. Jesus erfüllt alles für uns. Und wir bekommen ein neues Herz, einen neuen Geist. Wir erhalten Vergebung. Wir kommen in eine ganz neue Art von Beziehung mit Gott hinein, indem Jesus an unserer Stelle die Verpflichtungen des Vertrages erfüllt, ist dieses Bündnis zwischen Gott und Menschen uneingeschränkt und bedingungslos. Eigentlich hätten die Jünger das verstehen müssen. Und sie hätten es kommen sehen können. Sie waren ja mit dabei am Jordan 3 Jahre zuvor, als Johannes der Täufer gesagt hat, seht das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Aber vergessen wir nicht, das hat alles ja erst richtig Sinn gemacht nach der Auferstehung. Damals ist es so, an diesem Tag, schon am nächsten Tag, würde dieser neue Bund durch das Blut Jesu Vergebung bringen. Für die Sünden der Jünger. Unsere Sünden. Offiziell mit römischen Nägeln und römischem Stahl ratifiziert, können wir sagen. Ein neues und finales Bündnis zwischen Gott und Menschen sollte entstehen. Dieses neue Bündnis, das den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel ersetzen würde und die einstige Verheißung gegenüber Abraham erfüllen würde. Für den Bund gibt Jesus an diesem Abend wenig später noch ein neues Gebot. Haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen. Aber es ist wesentlich anders als die ganzen Bedingungen, die Konditionen und Zeremonien, die das Volk Israel am Berg Sinai bekommt. Dieses neue Bündnis sollte von bedingungsloser Liebe und der uneingeschränkten Vergebung Gottes geprägt sein. Zukünftig würde es nämlich keine weiteren Opfer mehr brauchen. Gott sei Dank müssen wir keine Tiere schlachten, um Vergebung zu erhalten. Gottes Vergebung ist uneingeschränkt und seine Liebe ist bedingungslos. Also ich stelle mir so vor, wenn wir so die Gelegenheit gehabt hätten, haben würden, mit Matthäus, Lukas, Petrus und Johannes so zu reden über diese Sache, würden wir vielleicht sagen, Johannes, das hört sich ja alles so schön an und so einfach. Und es hört sich so gut an und es ist ja auch für alle Menschen, wie können wir Teil von dem werden? Ich denke, Johannes würde antworten, also auf die Weise kann ich es am besten ausdrücken, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sagen, so einfach kann das nicht sein. Gottes Liebe bedingungslos, uneingeschränkte Vergebung. Man bekommt nichts im Leben geschenkt. Aber doch so einfach ist es. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Machen wir daher an dieser Stelle nicht unsere Erfahrung mit anderen Menschen zum Maßstab. Oder die Beziehungen, in denen wir leben, oder die Beziehungen, in denen wir schon waren, machen wir die nicht zum Maßstab. Wenn Gott uns sagt, dass er uns bedingungslos liebt und er uns uneingeschränkt vergibt. Ich weiß, dieser Teil, der fällt uns manchmal schwer anzunehmen, weil das so fremd ist, weil das Leben, das wir erfahren, so anders ist. Aber in dieser Nacht macht Jesus klar, dass er gekommen ist, um alles zu ersetzen, was es bisher gab. Er würde es komplett neu machen. Und die Frage ist, was machen wir heute Morgen damit? Ich will drei Reaktionsmöglichkeiten anbieten. Die erste Möglichkeit, wenn du sagst, ja, das hat sich jetzt für mich alles so, war ein bisschen schnell und ob es das wirklich gibt, diese bedingungslose Liebe und diese uneingeschränkte Vergebung. In jedem Gottesdienst gibt es da hinten Leute, die bereit sind, ein Gespräch mit dir zu führen, das zu vertiefen, vielleicht auch ein Gebet mit dir zu sprechen, wenn du das für dich im Glauben festmachen willst. Wenn du sagst, jawohl, ich glaube das, damit ich nicht zugrunde gehe und das ewige Leben habe. Erste Möglichkeit, nimm das in Anspruch. Zweite Möglichkeit, vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst das ganz gut aus deinem Leben, dass du immer wieder daran zweifelst, ob es tatsächlich diese Liebe dir gegenüber gibt. Dass Gott dich tatsächlich bedingungslos liebt. Und dass er dir tatsächlich uneingeschränkt vergeben hat. Du, dann ist das heute Morgen für dich. Denn Gott hat sich festgelegt in seinem Sohn Jesus Christus. Wenn du an Jesus glaubst und Jesus nachfolgst, dann lebst du in diesem neuen Bündnis. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich finde, so Verträge abschließen, das ist eine relativ emotionslose Angelegenheit. Da gibt es Kleingedrucktes und so weiter und man unterschreibt es und das, man muss da ganz genau aufpassen. Und ist ja so, angenommen, wenn ich ein Auto kaufe, dann unterschreiben wir einen Vertrag, dann kann derjenige nicht nach einem Jahr irgendwie so zurückkommen und bei mir morgens an der Tür klingeln und sagt, du, ich habe mir es nochmal anders überlegt, ich hätte gern das Auto wieder zurück. Geht nicht. Dann würde ich ihm den Vertrag sagen, hey, ist alles unter Dach und Fach, du, das gehört mir, du hast kein Anrecht mehr. Und in gewisser Weise ist es doch bei Gott auch so. Gott hat einen Vertrag mit uns Menschen abgeschlossen. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus festgelegt. Das gilt und bleibt bis alle Ewigkeit bestehen. Und wann immer wir das Abendmahl feiern, nächsten Sonntag werden wir das wieder machen, dann erinnern wir uns daran, dass das feststeht. Gottes bedingungslose Liebe und seine uneingeschränkte Vergebung. Und das darf dir Sicherheit geben. Wenn du immer wieder da am Zweifeln bist, du, Gott liebt dich bedingungslos. Und er hat dir uneingeschränkt vergeben. Und noch eine dritte Reaktionsmöglichkeit, um vielleicht nochmal tiefer zu schürfen, tiefer zu gehen, wenn du das schon so oft gehört hast und dich das einfach kalt lässt. Als Christen ist ja so, feiern wir die Passionszeit, sind wir ja mittendrin. In der Passionszeit erinnern wir uns an das Leiden und die Auferstehung von Jesus Christus. Und gewöhnlich wird dann die Passionszeit auch als Fastenzeit bezeichnet. Und genau das wollen wir auch machen. Keine 7 Wochen, sondern 2 Wochen wollen wir einfach als Gemeinde uns die Zeit nehmen zum Nachdenken und bewusst werden, dass wir uns auf Karfreitag und Ostern ausrichten, dass uns diese Liebe, die Gott uns erwiesen hat, dass uns die wieder ganz neu bewusst wird. Wir machen das keine 7 Wochen, sondern 2 Wochen vom 8. bis 20.04. 2 Wochen vor Ostern. Und das soll so eine Zeit sein, wo wir nochmal das in den Blick nehmen und lad euch ein, da mitzumachen. Es wird auch ein Frühgebet geben im Gebetsraum von 6 bis 7 Uhr. Wir probieren das einfach mal aus. Vielleicht ja, nimmt es keiner an, dann sitze ich da alleine da. Aber vielleicht kommen ja ein paar vor der Arbeit oder so. Und dann soll das einfach eine Möglichkeit sein für dich, jeden Tag in dieser Zeit das einfach nochmal so in den Blick zu nehmen. Und wir probieren das aus, wie das einfach funktioniert. Und wir wollen in dieser Zeit wieder füreinander beten und miteinander beten. Und deshalb findet ihr auch auf einigen Plätzen diese Gebetszettel, wo ihr ein Dankesanliegen weitergeben könnt oder ein Bitte-Fürbitte-Anliegen, könnt ihr dann ausfüllen und an der Infothek abgeben. Wenn kein Zettel mehr an eurem Platz liegt, könnt ihr da auch nochmal an der Infothek bekommen. Oder der QR-Code befindet sich im Infoblatt oder ihr findet es auf der Newsletter der Gemeinde, wo ihr das Ganze auch online eingeben könnt. Macht das ruhig anonym. Und wir werden dann in der Zeit das nochmal zugänglich machen für alle und dann können wir alle gemeinsam dafür beten. Beim Fasten ist es so, wir sind ja mittlerweile als Gemeinde, finde ich, schon echte Experten da drin. Gibt 4 Möglichkeiten, wie man fasten kann. Die eine Möglichkeit ist so ein kompletter Verzicht, Vollfasten, vollständiger Verzicht auf alle Sachen, auf alles Essen. Und man nimmt dann vielleicht nur Säfte oder irgendwie Brühe zu sich. Die Erfahrung ist, dann ist man schon so ein bisschen müde und platt, weshalb das im normalen Alltagsleben ein bisschen schwierig ist. Weshalb, was wir in der Vergangenheit immer gemacht haben, so ein selektiver Verzicht. Dass wir auf bestimmte Dinge verzichten. Man nennt das auch Danielfasten, kommt aus der Bibel. Der Daniel, der hat 3 Wochen auf Fleisch, Alkohol und erlesene Speisen, Süßigkeiten und so Zeugs halt verzichtet und hat sich stattdessen vegan wahrscheinlich ernährt und Saft getrunken und Wasser und sowas. Und in den vergangenen Jahren haben wir immer eingeladen, dass wir 2 Wochen das miteinander machen und dass jeder so seine Liste der erlesenen Speisen macht, auf die er dann verzichten möge. Oder er sagt, hey, ich mache einen teilweise Verzicht, ich verzichte auf eine Mahlzeit des Tages, zum Beispiel das Mittagessen, und nehmt ihr dann Zeit zum Beten und Bibellesen. Oder ihr sagt, ihr verzichtet auf Medienkonsum. Zum Beispiel Social Media, YouTube, Facebook, Netflix, Amazon, Sky, Instagram, Fernsehen und so weiter, um einfach mehr Zeit zu gewinnen für Gott. Wenn wir fasten, dann ist es ja so, wir sagen Nein zu Dingen, die wir lieben, um Ja zu sagen zu den Dingen, die wir noch mehr lieben. Wir sagen Nein zu Dingen, die wir lieben, um Ja zu sagen gegenüber Gott, den wir noch mehr lieben. Dass er nochmal Raum gewinnt in unserem Leben. Und deshalb ist es manchmal gut, vielleicht 2 Wochen mal keinen Medienkonsum zu machen. Kein Facebook, keine YouTube-Grillvideos. Also ich gucke ja gerne so YouTube-Grillvideos, muss ich sagen. Bin da ein großer Fan von. Aber die kann ich ja nach den 2 Wochen auch wieder anschauen. Aber in der Zeit einfach sich die Zeit nehmen, um sich nochmal auf Gott auszurichten. Auf diese bedingungslose Liebe und diese uneingeschränkte Vergebung. Also 3 Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können. Und ich lade euch ein, da einfach mitzumachen. Herr Jesus Christus, wir danken dir heute an diesem Sonntag, dass wir uns nochmal daran erinnern konnten, was du für uns getan hast. Dass du tatsächlich so einen neuen Bund uns gegeben hast, dass du dich vertraglich festgelegt hast, wie die Beziehung zwischen dir und uns aussehen soll. Dank dir für deine bedingungslose Liebe, deine uneingeschränkte Vergebung. Und du siehst, wer von uns daran immer noch zweifelt. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest und diese Zweifel ausräumst. Dass wir dir vertrauen, Jesus, dass das Opfer, das du gebracht hast, einmalig und endgültig war und völlig ausreichend ist, um deinen Vater freudig zu stimmen. Und Herr Jesus, du siehst auch die Zeit, in der wir uns befinden, die Passionszeit, und siehst diese Gelegenheit, wo wir nochmal 2 Wochen uns Zeit nehmen wollen, uns auf dich zu fokussieren, dich in den Blick nehmen, siehst, wie wahrscheinlich der ein oder andere jetzt auch drüber nachdenkt und in den nächsten Tagen drüber nachdenken wird, ob er Teil davon sein wird. Bitte führ du da uns und segne doch diese Zeit, die wir da gemeinsam als Gemeinde dann haben, wo wir uns auf dich ausrichten und auch füreinander beten wollen. Amen.